Gut, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Primary Financial Statements. Wir haben letztes Mal ja uns mit dem Thema schon befasst. Herr Obst hat uns in die Neuerungen eingeführt. Wir hatten allerdings, weil wir uns dann sehr in die Diskussion rund um die Ergebnisrechnung verstrickt hatten, den Teil zur Kapitalflussrechnung nicht mehr so ins Visier nehmen können. Außerdem hatte Herr Obst ja darauf hingewiesen, dass unmittelbar in der Woche, nachdem wir dann eigentlich tätig waren, das Thema dann auch auf der Agenda stand. Insofern haben wir gesagt, macht es wahrscheinlich Sinn, nochmal einen Tagesordnungspunkt anzusetzen. A, um das Thema Kapitalflussrechnung abzuräumen und B, um zu gucken, ist da noch irgendetwas in der Sitzung rausgekommen, was wir noch nicht antizipiert haben. Herr Obst.
Vielen Dank, Herr Barkow. Schönen guten Tag auch von meiner Seite in die Runde. Herr Barkow hatte schon erwähnt, zum einen Fortsetzung dessen, was der ISB bisher entschieden hatte, und auch noch ein kleines Update zu dem, was der ISB in seiner Januarsitzung sozusagen vorläufig entschieden hat, beziehungsweise kann ich Ihnen jetzt auch noch mündlich mitteilen, was in der Februarsitzung auch noch rausgekommen ist. Aber vielleicht ganz kurz mal durchgehen als Update zur Januarsitzung. Da werden Sie vielleicht, wenn Sie die Folie nochmal durchgeblättert haben, auf Slide 4 entdeckt haben, dass der ISB sich jetzt eine Lösung ausgedacht hat, wie er mit den Associates und Joint Ventures Erträge und Aufwendungen umgeht, die von die integrale Bestandteile des, des Konzerns darstellen. Und da sagt er eben, also es gibt jetzt noch eine zusätzliche Zwischensumme, also das, es gibt so ein Business Profit from Consolidated Entities, und danach kommt eben so eine separate Zeile, die halt eben die Erträge und Aufwendungen von integrierten assoziierten Unternehmen und Joint Venture ausweicht, und dann eben in Abgrenzung gibt es eben diesen Investing Category, wo dann eben die nicht integrierten. Wie die Unterscheidung dann ausfällt, das wird der ISB letztendlich in dem Konsultationspapier nochmal klarlegen. Es ist aber hier eben keine prinzipienbasierte Trennung vorgedacht, sondern eher so eine Art Fallbeispiele, wo man sozusagen anhand so einer Liste sich entscheiden muss, ist das jetzt ein integraler Bestandteil von meinem Konzern oder ist es eben ein nicht integrierter und deshalb eher als Non-Integral Associate anzusehen. Aber wie gesagt, das eben nur als Update, da muss man jetzt mal konkret dann die Vorschläge abwarten. Aber wir hatten ja auch schon aus der letzten Fachausschusssitzung mitgenommen, dass einige Fachausschussmitglieder durchaus das sinnvoll sehen, dass man da eine Unterscheidung macht, weil es sehr wohl für gewisse Performance-Kennzahlen da eine gewisse Sinnhaftigkeit ergibt, wenn man eben nicht alle assoziierte Unternehmen mit einem gewissen Ergebnisbestandteil mit einfügt.
Holger, eine Frage. Also, ja. Klar, das ist aber ja wirklich nur die Presentation-Frage. Also damit hängt ja nicht zusammen, wie ich Equity bilanziere oder ob damit auch ein anderes Bewertungsmodell verbunden sein sollte.
Also grundsätzlich ist das, wie gesagt, ist das ganze Projekt ja nur ein reines Darstellungsthema. Wobei wir Darstellungsthema klingt immer so einfach, aber damit hängt dann mehr Emotionen teilweise dran als bei Bewertung und Ausweis. Aber das ist definitiv, Primary Financial Statements Projekt ist ein reines Darstellungsthema.
Das ist jetzt auch nicht mit mal, also nicht mit angeklungen in den Board-Diskussionen oder so. Also ich komme mir so ein bisschen, weil mal im Vorwurf auf das Equity-Projekt, natürlich so ein bisschen.
Gut, wenn man natürlich jetzt irgendwann mal eine Trennlinie einzieht irgendwo und eine Trennlinie etabliert hat, ob man dann sich sozusagen nochmal Gedanken machen möchte über die anderen vorgelagerten Bilanzierungsauswirkungen, sprich Ansatz und Bewertung, mag ich nie ausschließen, aber bisher habe ich noch nichts in der Diskussion wahrgenommen. Also wie gesagt, aber meines Erachtens, immer wo es eine Trennlinie gibt, wird man auch mal drüber nachdenken, ob man eben getrennte Bewertungs- und Ansatzverfahren wählen sollte. Aber
Moritz, was bei Ihrer Frage ja mitschwingt, ist, das sieht nicht danach aus, als ob die Equity-Methode recht bald sterben sollte.
Ne? Genau. Dann noch ein ganz kurzes Update zu den Management Performance Measures. Da habe ich Ihnen jetzt auch auf Folie 8 und 9 ein Update nochmal kurz dazu gegeben. Also sprich, hier sagte der ISB, wenn eben diese Performance-Kennzahl eben nicht in die G&V passt, dann ist die im Anhang letztendlich mit einer Überleitungsrechnung kenntlich zu machen, wie letztendlich die Performance-Kennzahl ermittelt wurde und welche Überleitungen es gibt. Auf Folie 9 ist dann auch sozusagen das, was in der Januarsitzung vom ISB vorläufig entschieden wurde hinsichtlich der Definition. und auch der Liste von anderen Angaben. Vielleicht hier ganz kurz, es gab ja in der letzten Sitzung auch die Diskussion, wie sinnhaftig oder nicht sinnhaft es ist, sozusagen Vergleichskennzahlen über einen größeren Zeitraum von 5 Jahren und mehr, war ja mal beim Staff angedacht. Das hat der IASB aus meiner Sicht relativ schnell abgebügelt. Er hat gesagt, also hier 5 Jahre Vergleichszahlen anzubieten, das ist nicht als Anhangsangabe vorgesehen. Ansonsten würde ich das Ganze eigentlich die Folie 9 mit einem vorsichtigen Fragezeichen versehen, weil der IASB in seiner Februarsitzung wieder zu der Entscheidung gekommen ist, dass das Ganze doch etwas komplexere Auswüchse hat und dann den Staff eigentlich auch nochmal beauftragt hat zu untersuchen, ob man zu diesen ganzen vorläufigen Entscheidungen zu den Management Performance Measures einfach einen einfachen Ansatz wählen könnte und hat sozusagen den Mitarbeiterstab nochmal sozusagen auf die Tour geschickt und zu untersuchen, ob man das nicht ganz einfacher abgrenzen könnte, auch in der Definition und auch in Vorgaben. Also aus meiner Sicht eben jetzt auch die Folie 9 mit den Informationen aus der Februarsitzung eher als vorsichtigen Informationsgehalt zu genießen, weil meines Erachtens doch da wieder eine Baustelle aufgemacht wurde vom IASB, weil das nochmal überprüft werden sollte vom Staff, ob das wirklich ein sinnvoller Ansatz ist oder ob es nicht einen einfachen Ansatz gibt. Deshalb hier aus meiner Sicht jetzt keine größere Erläuterungsbedarf, weil da durchaus Änderungspotenzial wieder bestehen könnte. Ansonsten
gerne, dass da Änderungspotenzial bestehen könnte, denn ich finde, das ist eine wahnsinnig kritische Folie an den Stellen. Das mag jetzt zum Teil an der deutschen Übersetzung liegen, wo auch andere Termini im Deutschen dann zum Teil verwandt werden. Also diese feine Differenzierung zwischen wichtigen und wichtigsten Leistungsindikatoren ist ja nun von außerordentlicher Relevanz. Auch der Fragestellung nachher Annual Reports, da bin ich nur in F-Pages drin, da bin ich auch nicht nur im Lagebericht drin, da bin ich nachher in allen möglichen weiteren Themen dabei und ich glaube, dass da eine Nachschärfung ganz, ganz enorm wichtig ist und dass man das auf einer sehr deutlichen Watchlist haben muss. Im unteren Bereich nachher wird wieder von der Berechnung von Kennzahlen gesprochen. Das deutet darauf hin, dass es eher etwas Quantitatives ist. Im oberen Bereich, wenn ich mir die Definition angucke, habe ich alle nicht finanziellen Bereiche komplett auch mit dabei. Das ist sehr, sehr breit. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, das extrem zu fokussieren und im Auge zu behalten.
Also ich hatte ja auch mal mit dem ISB-Mitarbeiterstab Kontakt aufgenommen, weil für mich sich auch sehr viele Fragen erstellten. Zum Beispiel, gibt es nur eine Performance-Kennzahl oder gibt es mehrere, die da berichtet werden können? Welche Performance ist das überhaupt? Ist das sozusagen eine Performance, die auf das Unternehmen abspiegelt oder ist das eher die Performance, die das Management sozusagen darstellt? Also je nachdem, ne, welche Sichtweise man sozusagen auf den Begriff Performance abbildet, kann man natürlich dann auch sagen, selbst angepasste Umsatzkennzahlen oder Umsatzerlöse könnten ja auch eine Management-Performance-Größe darstellen, weil sie eben neues Geschäft darstellen. Und da habe ich eine dankbare E-Mail zurückbekommen, dass man das durchaus letztendlich so sehen kann, dass es eben mehrere Kennzahlen geben würde, aber hat dann eben nicht weiter sozusagen mal diskutiert oder andiskutiert, wie man sich denn das vorstellt, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt 7, 8 Kennzahlen da, Performance-Kennzahlen in der G&V auf einmal entstehen, ob das wirklich so sinnhaftig ist oder ob man das nicht einfach jetzt hier vielleicht auf dem falschen Weg ist. Also der ISB hat das jetzt eben auch aufgegriffen und sagt, also das ist alles etwas zu komplex und sollte mal überprüfen, ob zum einen nicht die bestehenden Regelungen ausreichen, die man jetzt schon in der G&V hat, und zum anderen, wenn ja, ob das mal auch eine Definition nicht einfacher machen könnte. Also deshalb, ich kann da jetzt leider auch nicht mehr anbieten, als zu sagen, vorgeschrieben auf neue Rechnung. Aber ich werde es auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn da etwas Konkreteres ist. Ansonsten würde ich jetzt einfach ganz kurz auch nochmal darstellen, was der IASB sich für die Kapitalflussrechnung an Verbesserungen bisher ausgedacht hat. Wie gesagt, die Bilanz ist in dem Projekt weitgehend ausgeschlossen, also primär auf die Ergebnisrechnung und auch die Kapitalflussrechnung die Verbesserung beschränkt. Zum einen hat eben der IASB gesagt, also wir wollen die Kategorie der Financing Activities nochmal schärfen in der Begrifflichkeit, weil er doch gesagt hat, zum einen ist es auch nützlich für die Abgrenzung dessen, was in Finance Income and Expense in der Ergebnisrechnung letztendlich auftaucht. Und zum anderen hat er auch festgestellt, dass es eben immer wieder Probleme gibt in der Trennschärfe, ob gewisse Aktivitäten Finanzierungsaktivitäten sind oder nicht. Jetzt hier hat der ISB sich vorläufig dazu entschieden, auf das zurückzugreifen, was das Interpretations Committee 2013 schon mal als Kriterien entwickelt hatte für die Financing Activities. Und zwar diese drei Anhaltspunkte. Zum einen, also eine Finanzierungsaktivität ist dann gegeben, wenn eben der Erhalt oder Nutzung einer Ressource von einem Finanzanbieter erfolgt. Zum Zweiten, es besteht die Erwartung, dass die Ressource an den Finanzierungsanbieter zurückkehrt, und es besteht auch die Erwartung, dass der Finanzierungsanbieter angemessen für die Kapitalüberlassung entlohnt wird. Finanzierungskosten sind abhängig von Höhe und Dauer der Finanzierung. Das war damals eben vom Interpretations Committee auch eben als Kriterien entwickelt worden. Man hat da eben das aber beim Interpretations Committee dann sozusagen nicht vorgeschlagen als generelle Änderung, weil das würde dann eben, hätte dann letztendlich die Grundsätze in den IFRS überschrieben, und das ist eben sozusagen nicht im Scope von den Aktivitäten der Interpretations Committee. Also hier auf eine Lösung zurückgreifen, die man schon bereits 2013 entwickelt hat. Was hätte das jetzt konkrete Auswirkungen? Der ISB hat auch hier, oder der Staff hat gesagt, dass er hier in einem Folge-Diskussionspapier mit dem Folge-Staff-Paper mit dem ISB auch nochmal klarstellen würde, was die Konsequenzen sind. Er hat aber in dem Staff-Papier relativ klar gesagt, also zum Beispiel Finanzierungsaktivität wäre eben nicht eine Verbindlichkeit, also Net Defined Benefit Obligations, also diese ganzen Pensionsgeschichten wären klassischerweise keine Finanzierungsaktivität. Genauso diese Decommission Liability, also Stilllegungs-Liabilities, wären eben auch keine Finanzierungsaktivität, und auch Warranty Provisions, wo es auch wohl unterschiedliche Sichtweisen in der Vergangenheit gab, hat er auch gesagt, das würde durch diese drei Kriterien, würden das eben nicht in die Finanzierungsaktivitäten reinfallen. Also hier versucht man eben etwas Klarstellung zu schaffen, dass man letztendlich klarer stellt, was Finanzierungsaktivitäten hat, bedeutet. Hat meines Erachtens auch wieder Rückfluss auf andere Sachverhalte. Sie wissen ja, dass der ISB auch eingeführt hat, eine Überleitungsrechnung für die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsaktivitäten. Und das wäre letztendlich hier dann auch zu berücksichtigen, dass in der Überleitungsrechnung, die man hier jetzt in IAS 7 eingeführt hat, dass man da letztendlich natürlich auch dann entsprechend die schauen muss, welche Liabilities ich sozusagen zukünftig nicht oder zukünftig doch überleiten müsste. Aber das ist eher so nur eine Folgewirkung davon. Aber ansonsten, wie gesagt, also müssen Sie eigentlich jetzt mal mitnehmen aus Folie 13, dass hier die Finanzierungsaktivitäten neu definiert werden sollen.
Darf ich da nochmal nachfragen? Sie sprachen jetzt den Bereich der Pensionen an. Also all das, was Zinskomponente bei Pensionsverpflichtungen ist, alles das, was im Kontext von Planvermögen beispielsweise steht, ist also nicht Finanzierungsaktivität.
Ist nicht Finanzierungsaktivität, aber, und deshalb muss ich jetzt ein großes Ausrufezeichen mit aber, das wollte der ISB-Staff nochmal in einer Folgesitzung nochmal erläutern, wie das Zusammenspiel ist mit dem Zinsausweis in der Ergebnisrechnung. Weil da, so wie ich es auch verstanden habe aus den Papieren, dass da sehr wohl das als Zinsbestandteil in der Ergebnisrechnung, als bei Finance-Kosten mit einläuft, aber eben nicht bei der Cashflow-Rechnung.
Wenn es gar nicht ist, wäre es denn im Cashflow operativ oder wo ist es dann?
Ja, so wie ich es verstehe.
Kurze Ergänzung, das Thema Zinsen auf
Das Thema Zinsen auf Steuer können wir in dieselbe Kategorie mit eingliedern. Da haben wir nämlich das Thema wieder. Also ich kann nur sagen, aus den Diskussionen, die wir auch geführt haben in Brüssel, natürlich das Thema in der Kapitalflussrechnung sowohl Parallelität der Abgrenzung zur G&V als auch die, ich sage jetzt mal, getrennte Identifizierung von Steuern, Ertragssteuern in dem Fall, eine gewisse Rolle gespielt haben. Und wenn ich das richtig sehe, ist man in beiden Fällen praktisch zurückgetreten. Es ist weiter keine vollständige Kongruenz zwischen GV und einem Cashflow-Statement, und es gibt auch keinen Cashflow vor Steuern.
Das hatte ich dann auch nochmal in den Folie 15.
Ja, okay, also kommt noch. Ja,
genau, diesen Cohesiveness-Gedanken, den man früher mal getragen war, den hat man, ich will nicht sagen, ad acta gelegt, aber sagt eigentlich, also diese strikte Angleichung soll es nicht geben oder muss es nicht geben. Aber nochmal kurz auf Ihre Frage, das wäre bei den Pensionen ist ja auch mal das Problem, dass ich da keine Trennung habe, weil ich ja bei den Cashflows ja in der G&V kann ich ja die Zinsen sozusagen berechnen, das ist ja so eine rein mathematische Berechnung, was sozusagen der Zinsanteil besteht, aber gerade bei den Cashflow-Statements habe ich natürlich Probleme zu trennen, was ist sozusagen jetzt hier Zinszahlung und was ist sozusagen Tilgung. Und das ist eben
auch. Ja, aber gerade das Thema dann Deckungsvermögen, also wir haben das ja in unserem Standard für den AGB-Kontext relativ scharf geschnitten, dass wir gesagt haben, alles, was von der Passivseite kommt, ist Finanzierung und alles, was von der Aktivseite außerhalb des operativen Bereichs kommt, ist Investing. Und haben dafür natürlich auch genau diesen Kommentar Richtung Planvermögen bekommen, Richtung Deckungsvermögen, weil das dann eben nicht im operativen Bereich drin ist. Also da die Frage in diese Schnittstelle rein.
Also ich würde das gerne nochmal vorschreiben auf neue Rechnung, weil ich warte noch auch auf diese Staff-Papiere vom ISB, wo dann eigentlich nochmal die konkreten Auswirkungen, weil dann kann ich das auch mal zum DS21 gegenspiegeln und dann kann man nochmal die Diskussion klar aufmachen. Jetzt eigentlich, wie gesagt, nur erstmal die Kernvorschläge, was geändert werden sollte. Und das eigentlich nochmal auf Folie 14, dann überleitend hier mit ganz großen Ausrufezeichen eben die Vorschläge für die Nicht-Finanzunternehmen. Für die Finanzunternehmen bzw. Versicherungsunternehmen wurde hier noch keine vorläufige Entscheidung getroffen. Aber was soll sich sozusagen ändern für die Nicht-Finanzunternehmen? Es soll keine Option mehr für die Klassifizierung von Dividenden und Zinsen geben. Finanzierungs-Cashflow sind letztendlich Zinszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Zinszahlungen von aktivierten Fremdkapitalkosten und Dividendenzahlungen. Und Zinseinnahmen bzw. Dividendeneinnahmen sind künftig als Cashflow aus der Investitionstätigkeit zu klassifizieren. Ich sage mal so, in einer ersten Einordnung ist das relativ kompatibel zu dem, was auch im DS21 gemacht wurde. Das ist eigentlich in dem Sinne schon mal sehr positiv. Man muss das schauen, wo dann im Detail sozusagen jetzt vielleicht Nuancen liegen, weil eine Sache, die wurde jetzt im Februar entschieden, und zwar ging es auch um die Frage, wo weiß ich denn jetzt diese Cashflows aus den integrierten und nicht integrierten Associates und Joint Ventures kommen. Und die sollen wohl auch in den Investitionstätigkeiten einfließen, wo man hier bei DS21 ja nur den Zugang oder den Veräußerung sozusagen im Investitionsbereich hat, aber eben für Versicherungen und für Banken sehr wohl das Ganze im operativen Teil ansiedeln würde, zum Beispiel also Zinseinnahmen oder Dividendeneinnahmen. Der ISB hat im Februar entschieden, dass diese Trennung zwischen Integrierten und Nicht-Integrierten sehr wohl auch für die Kapitalflussrechnung gelten soll, aber alles im Investing-Cashflow ausgewiesen werden sollte. Aber da muss man, wie gesagt, nochmal achten, ob da nicht vielleicht doch nochmal die Erkenntnis vom ISB kommt, wenn er sich dann den Finanzunternehmen widmet, ob dann nicht dann doch bei diesen Cashflows auch eher so wie bei DS21 geregelt das Ganze dem operativen Bereich zugeordnet wäre.
Ich bin auch nicht sicher jetzt aus dem Kopf, ob wir die aktivierten Borrowing Costs im Finanzierungsbereich haben. Ich meine, die wären dann jeweils operativ und investiert.
Also ja, das muss ich dann auch nochmal nachschlagen, aber das hatte ich mir so eine Synopse zwischen DS21 und den Vorschlägen vom ISB, wenn dann mal diese konkrete, ich sage mal hoffentlich Tabelle vom Mitarbeiterstab vom ISB aufgemacht wird, dass man das dann wirklich dann nochmal separiert diskutiert, schon vor dem Konsultationspapier, weil dann kann man relativ gut auch eruieren, wo es die Unterschiede dann konkret geben wird. Aber wichtig halt hier, dass der ISB vorschlägt, eben diese Option für den Zins- und Dividendenausweis von Zahlungen eben nicht mehr zuzulassen. Ansonsten bleibt mir noch eben das, was gerade Herr Hense erwähnt hatte. Es werden sich ja noch einige erinnern an dieses Financial Statements Presentation Projekt, wo eben der Grundsatz Cohesiveness ganz oben aufgehangen wurde und man sagte, die Kategorien müssen übereinander stimmen oder müssen miteinander zusammenpassen. Da hat der ISB relativ klar gesagt, also grundsätzlich gibt es keine Angleichung der Kategorien. Ich persönlich sehe das relativ problematisch in dem Sinn, dass man jetzt schon mal aufpassen muss, wenn man eben von Investing versus Investments spricht. Also ich habe dann sozusagen einen Ertrag aus Investment, der dann aber Investing Category ist. Ich habe dann aber eben auch Integral Associates, die dann sozusagen Investing Activities darstellen in der Cashflow-Rechnung, aber eben kein Investment in der Ergebnisrechnung sind. Also ich weiß nicht, ob man da das dann so schnell und sauber immer trifft, den Unterschied. Also ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass es da einige begriffliche Abgrenzungsprobleme ergeben wird. Da muss man schauen, wie man das zum einen vielleicht im Deutschen auch etwas transparenter macht, aber Also das passt nicht ganz, also was da vorgeschlagen wird. Also da wird es sehr viele Sachverhalte geben, die in der Ergebnisrechnung in einer anderen Kategorie ausgewiesen werden, als die drei Kategorien, die wir aus der Kapitalflussrechnung kennen. Das wäre eigentlich nochmal zu dem. Und ansonsten, wie gesagt, auf Folie 16 noch, was sind die ausstehenden Entscheidungen, die man hier noch erwartet. Also das eine, wie gesagt, die Dividendeneinnahmen von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen hatte ich gerade erläutert. Die sollen in der Kategorie der Investing Activities ausgewiesen werden, aber eben separat oder separiert zwischen Integral und Non-Integral. Und den Ausweis von Konglomeraten und anderen Unternehmen, die eben nicht klassischerweise eindeutig nicht Finanzunternehmen sind, das will der ESB auch noch abklären. Wann das passiert, weiß ich nicht, aber hier vielleicht als wichtige Information: das neue Datum für ein Konsultationspapier ist Halbjahr 2019, erste Halbjahr 2019. Und das ist eigentlich dann inklusive Juni 2019 de facto. Gibt natürlich dem ESB auch die Möglichkeit zu untersuchen, ob er das Ganze nicht dann schon gleich als Entwurf, also als Exposure Draft veröffentlicht oder doch erstmal die Runde als Diskussionspapier geht, die extra Runde. Nur dann ist natürlich auch, wenn wir sagen, das Ganze geht in ein Diskussionspapier, dann kann man auch sagen, also dann sprechen wir von einer Exposure Draft nicht vor 2020 und also da fließt noch viel Wasser in den Rhein hinunter, bis das Projekt, ich sag mal so, Auswirkungen auf IS1 hat, beziehungsweise IS7. Ansonsten von Ihrer Seite jetzt Anmerkungen oder Fragestellungen oder, ich sag mal so, grundsätzlich jetzt Befürwortung dessen, was für die Kapitalflussrechnung gemacht wurde, weil wäre ja auch wichtig, eben auch mit Sicht auf Brüssel zu verstehen, ob Sie das für sinnvoll erachten, zum Beispiel die Option für die Dividenden- und Zinszahlungen zu eliminieren. Also ich persönlich finde es durchaus für sinnvoll. Man muss dann eben nur schauen, wie der ESB es elegant löst für die, ich sag mal so, für die Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen, was er da sozusagen als Lösung anbietet.
Ich hätte immer gedacht, dass das Thema Cohesiveness sich damals vor allen Dingen am Spiegel zur Bilanz stritt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir so wahnsinnig bürstig gewesen sind beim Thema, wo man eine GmV ähnlich strukturieren wie eine Kapitalflussrechnung. Da gibt es nach meinem Dafürhalten auch deutlich mehr Gründe dafür, das möglichst aneinander anzugleichen. In der Bilanz sehe ich in der Tat das größere Argument. Ja? Und insofern finde ich, kann man das in der Tat nochmal spiegeln, warum man eben gegebenenfalls an einzelnen Stellen halt unterschiedliche Entscheidungen trifft und ob die wirklich sinnvoll sind. Ich glaube, das sollten wir als einen Punkt going forward tatsächlich dann auch mal mitnehmen. Also neben der Spiegelung, was machen wir konkret in der Kapitalflussrechnung zum Beispiel zu DS21? Denn es mag durchaus gute Gründe geben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich manchmal unnötig viel Arbeit macht, wo man es dann tatsächlich etwas leichter machen könnte. Ohne die ganze Cohesiveness-Debatte wieder aufzumachen, inklusive Bilanz.
Das Problem, was ich dann eben sehe, ist, wenn man eine Angleichung versucht, der Ergebnisrechnung mit der Kapitalflussrechnung, dann sehe ich das Problem, dass wir dann eigentlich erstmal über zwei Kategorien der Kapitalflussrechnung sprechen. Und dann, weil ich würde sagen, dann gibt es eigentlich nur noch diesen, klassischerweise diesen Operating, wo ich sage, das ist dieser Free Cashflow, der sich irgendwo an dem EBIT orientiert. Und alles darunter ist dann sozusagen noch Financing und Taxes. Und bei dem Operating oder bei dem Free Cashflow, wo ich dann bin, da habe ich dann nochmal eine Unterscheidung zwischen dem, was ich sozusagen, ich sag mal, kann ich dann sagen, was sind nochmal sinnvolle entscheidungsmäßige Unterscheidungen. Aber diese klassische Trennung zwischen laufender Geschäftstätigkeit und Investing, der ist ja schon immer sehr schwierig. Den habe ich ja in der Ergebnisrechnung gar nicht, diese Trennung. Weil ich ja meistens alles eben erfolgsneutral sozusagen aktiviere.
Richtig, aber da wäre dann trotzdem die Frage, ich kann von der G&V kommen und kann sagen, ich mappe das G&V-Schema auf eine Kapitalflussrechnung. Ich könnte aber auch mit der Kapitalflussrechnung beginnen und sagen, was davon lässt sich im Grunde genommen rückkoppeln auf die Ergebnisrechnung und wo macht es Sinn und wo macht es halt wirklich keinen Sinn. Und wie gesagt, so ein ergebnisneutraler Vorgang, also wo ich Aktivierungsvorgänge habe, ist es klar. Also immer dort, wo Auszahlungen und Aufwand auseinanderlaufen, ist das evident, dass da irgendwas nicht passt. Ja, aber ich meine nur, wir sollten eine gute Begründung haben, warum wir eben tatsächlich das Auseinanderlaufen haben und sollten nicht ein Auseinanderlaufen nur um des Willens des Auseinanderlaufens tolerieren.
Ich würde es sogar noch umgekehrt formulieren. Also es braucht nicht zwingend eine völlige Kohärenz, aber man muss halt an den verschiedenen Ecken ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht unnötig irgendwelche Probleme einhandelt. Ja, denn, und wir haben ja typischerweise im Investing- und im Financing-Bereich sehr viele erfolgsneutrale Vorgänge, die sich natürlich in der Cashflow-Rechnung niederschlagen. Und umgekehrt machen wir ja auch im operativen Bereich diese merkwürdige Übung, dass wir zwar ergebniswirksame Dinge uns ansehen, aber dann immer noch schauen, was hat sich denn zahlungswirksam, aber noch nicht ergebniswirksam im operativen Bereich ereignet. Ne? Also da sind wir eigentlich immer mit beiden Bereichen unterwegs.
Aber vielleicht noch ganz kurz eine Sache, die hatte ich jetzt in der letzten Sitzung schon mal erwähnt, könnte man hier nochmal wiederholen, dass der ISB eben auch relativ klar jetzt eine neue Startgröße für die Überleitungsrechnung vorgeschlagen hat, wenn man eben die indirekte Darstellung für den Operating Cashflow da auswählt. Also man muss dann sozusagen nicht erstmal wieder rausrechnen, die ganzen Financing und Investing-Bereiche, was durchaus meines Erachtens schon immer auf sehr viel Zustimmung hier auch aus Deutschland zurückgebracht wurde. Also,
Herr Barkow, Sie haben natürlich recht, das ist in der bisherigen Debatte bei dem alten Projekt immer so ein bisschen runtergegangen. Wir haben nun vor allen Dingen auf die Bilanz geschaut, hat gesagt, oh Gott, wie fürchterlich wird das alles. G&V, das passt dann schon irgendwie, das ist nicht so ganz das Problem, aber die Bilanz, die Bilanz. Ja.
Gut, das war es. Von meiner Seite ein relativer Schnelldurchlauf für die Aktualisierung oder sagen wir das Update und nochmal die verbliebenen Vorschläge für die Kapitalabflussrechnung. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, vielleicht einen regelmäßigen Turnus Updates zu dem Projekt zu geben, aber euch vielleicht in 3 Monaten vielleicht wieder, wenn es sinnvoll erscheint, dass man da nochmal wieder zum aktuellen Stand der Dinge berichtet.
Wenn wir jetzt relativ schnell sind, darf ich auf einen Punkt nochmal zurückkommen, der vorne bei den Measurement Performance Measures angesprochen wurde. Das war die Geschichte mit der Entwicklung im Zeitablauf. Das ist ja negativ beschieden worden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer relativ geringen Mehrheit, ist das Thema endgültig vom Tisch oder wird sowas nochmal wieder aufgerollt? Einfach eine Frage zum Verfahren. Ja, okay. Ja.
Also ja, ich denke mal, vieles wird auch davon abhängen, wie der ISB das ganze Konsultationspapier ausgestaltet. Wenn er es eher als Diskussionspapier ausgestaltet, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er eben noch solche Zusatzfragen mit einbringt. Wie sieht man es mit Vergleichskennzahlen über 5-Jahres-Zeitraum? Wenn es jetzt aber eher wirklich schon ein reiner Entwurf wird, ich glaube nicht, dass er dann nochmal groß philosophieren würde, welche Möglichkeiten es geben könnte. Und also das muss man auch abwarten. Also da bin ich auch jetzt aber noch nicht schlauer, was der ISB sich hier ausgedacht hat, wie er sozusagen das erste Konsultationspapier zu dem Projekt ausgestalten möchte.
Gut, dann können wir diesen Teil beschließen.